Guten Morgen, auch von meiner Seite nochmal. Ich freue mich, mit euch heute in dieses Buch Ruth starten zu dürfen. Eine neue Predigtreihe, wie es Andreas schon gesagt hat. Und ich weiß nicht, wenn ihr das Buch Ruth hört, was ihr für Assoziationen damit habt im ersten Moment. Wahrscheinlich sehr unterschiedliche. Ich könnte mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von Leuten im ersten Moment an eine tolle Liebesgeschichte denkt, die wahrscheinlich das Zeug hätte, heute ein Roman-Bestseller zu werden oder sowas in die Richtung. Ich vermute mal, dass der weibliche Teil unter uns wahrscheinlich dahin geneigt sein könnte, sowas zu denken. Vielleicht denkt auch der ein oder andere an einen interessanten Flirtversuch von Ruth, einen Annäherungsversuch in Kapitel 3, wo sie sich zu den Füßen von Boas legt. Eher ungewöhnlich, kommen wir noch drauf zu sprechen irgendwann. Vielleicht kommt dem einen oder anderen auch das Thema Freundschaft in den Sinn, was ja eine große Rolle spielt. Freundschaft zwischen Naomi und Ruth, also generationsübergreifende Freundschaft, ein wirklich schönes Thema, was wir darin finden. Vielleicht gibt es auch Leute, die sich mit Literatur ein bisschen auskennen und die sich mit der literarischen Schönheit von Ruth schon mal auseinandergesetzt haben. Selbst Goethe, der große Dichter, bezeichnet dieses Buch Ruth als das reizendste vollständige Werk dieser Größenordnung. Also selbst für ihn war das was Besonderes, literarisch. Oder aber vielleicht denkt der ein oder andere auch einfach an eine Geschichte, die erstmal so in der Bibel zwar nett ist, aber zusammenhangslos da drin steht und wo man vielleicht schon mal beim näheren Hinschauen irgendwo gesehen hat, welche Rolle diese Geschichte spielt in der größeren Geschichte Gottes. Wie auch immer ihr denkt über das Buch Ruth oder was euch in den Sinn kommt, können ja auch ganz andere Sachen noch sein. Wir werden in den nächsten Wochen uns dieses Buch Ruth näher anschauen und das unter die Lupe nehmen. Was ist da so drin? Und wir tun das unter dem Übertitel Ruth, eine Geschichte der Güte. Ruth, eine Geschichte der Güte. Jetzt habe ich überlegt, soll ich das so nennen wirklich? Güte, altes Wort. Ja, also die meisten Leute, wenn sie an Güte denken oder wir über Güte reden, denken wir wahrscheinlich an die Bibel. Es ist nichts, was wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch öfters haben. Trotzdem habe ich gedacht, ich nehme dieses Wort. Ich sage euch gleich, warum. Zunächst mal habe ich geguckt, was sagt denn Wikipedia eigentlich darüber, wenn man das Wort Güte da eingibt. Und ich finde, Wikipedia gibt eine gute Definition. Ich lese sie mal vor. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Ja, also Güte umfasst eine ganze Menge. Und jetzt habe ich mir diesen Titel nicht einfach in meiner blühenden Fantasie einfach so ausgedacht und gedacht, ach, wie können wir das nennen? Wir nennen mal irgendwas mit Güte. Wäre ich wahrscheinlich so nicht drauf gekommen. Nein, es gibt ein Schlüsselwort in diesem Buch Ruth, das hebräische Wort Chesed, das immer wieder vorkommt. Und dieses Wort steht für Güte. Ja, und das ist wahrscheinlich bei dem einen oder anderen von euch auch mit Gnade übersetzt. Deshalb hat Andreas das eben auch im 2. Mose 34 vorgelesen und gesagt, da kann Gnade oder Güte stehen. Ja, dieses Wort kommt immer und immer wieder in der Bibel vor und ist ein Schlüsselwort im Buch Ruth. Und mal bezieht es sich auf die Güte Gottes gegenüber uns Menschen und mal bezieht es sich auf Güte, die zwischenmenschlicher Natur ist. Also wo Menschen gütig miteinander umgehen. Und beides sehen wir im Buch Ruth und das macht schon sehr gut deutlich, dass es dort zwei Ebenen gibt eigentlich in diesem Buch Ruth. Die eine Ebene betrifft Gott, der in diesem Buch seine größere Geschichte der Güte schreibt. Er ist der Handelnde hinter den Kulissen und er schreibt seine Heilsgeschichte. Ja, und die Heilsgeschichte ist zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch als die Geschichte stattgefunden hat, die in diesem Buch spielt, war die Heilsgeschichte den Leuten damals natürlich noch verborgen. Also sie wussten noch nicht, wie wird es ausgehen. Aber Gott wusste schon und er schreibt seine große Geschichte mit dieser kleinen Geschichte. Ja, das ist im Prinzip die Metaebene und vielleicht wird sich der ein oder andere daran erinnern, dass wir das im Buch Esther schon so ähnlich hatten. Vor einem Jahr ungefähr unter dem Titel Gott handelt souverän und da ging es auch ganz stark darum, wie Gott seine große Geschichte eigentlich schreibt. Das ist die eine Ebene. Auf der anderen Seite ist eine andere Ebene, nämlich eine Geschichte mit ganz normalen Begebenheiten, die das Leben so mit sich bringt, die das Leben so schreibt, könnte man sagen. Ja, und dazu gehört, dass da eine Geschichte ist mit Verlust und Gewinn, da ist Freude und Leid drin, da ist Ungehorsam und Treue drin, Überforderung und Versorgung, da ist jede Menge Liebe, da ist jede Menge Fürsorge, Hilfeleistung, da ist jede Menge Güte auf zwischenmenschlicher Ebene. Es ist also eine ganz lebensnahe Geschichte, mit der wir viel anfangen können und wir uns hoffentlich auch immer wieder hier und da darin wiederfinden. Also das sind diese zwei Ebenen. Ja? Gottes große Geschichte und die kleine Geschichte rund um Ruth, Boas und Naomi. Und die beiden sind ineinander verwoben, wie das so oft in der Bibel der Fall ist. Und wir steigen heute ein in die ersten Verse von diesem Buch Ruth. Ich gebe euch ein Stück weit eine Einführung und lest zunächst mal nur den ersten Teil von Vers 1. Ruth 1, Vers 1a. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Da halten wir uns ein bisschen länger auf an diesem Vers. Heute Morgen nicht ausschließlich, habe ich auch überlegt, aber wir gehen schon noch ein Stück weiter dann. Aber das führt uns gleich zu unserem ersten Punkt und dazu, dass wir den Hintergrund von dem ganzen Buch Ruth gut verstehen. Ja, und das führt uns zu dem ersten Punkt, den ich genannt habe: Gottes Güte besteht in einer finsteren Zeit. Es ist unbekannt, wer genau das Buch Ruth geschrieben hat. Nach jüdischer Überlieferung war es Samuel möglicherweise, aber es gibt im Buch selbst keinen konkreten Anhaltspunkt dazu. Ja, es wurde nachträglich irgendwann aufgeschrieben, so viel steht fest. Viel wichtiger, als wer das geschrieben hat, ist aber, was wir hier gleich zu Beginn von diesem Buch gelesen haben. Oh, das war zu weit. Wo es heißt, und es geschah in der Zeit, in der die Richter richteten. Um das Buch Ruth in seiner ganzen Dimension wirklich gut zu verstehen, müssen wir einen Moment mal da stehen bleiben an diesen Worten, ja, uns mal da aufhalten. Und wir werfen dafür zunächst mal einen Blick nach Israel in die Zeit der Richter, in der diese ganze Begebenheit spielt. Die Zeit der Richter oder die Zeit, in der die Richter richteten, wie es hier heißt, begann in der zweiten Hälfte vom 14. Jahrhundert und umfasst in etwa eine Zeitspanne von 400 Jahren, so ganz grob. Berichtet ist sie in diesem Buch Richter, das wir in der Bibel finden, also vor Ruth kommt dieses Buch Richter und da lesen wir ganz viel über diese Zeit der Richter. Und die Richter ist so, um das einzuordnen, die Zeit, nachdem Josua angefangen hat, das Volk Israel ins verheißene Land zu führen und so nach und nach zu erobern. Und so könnte man sagen, ist im Prinzip das Buch Richter das Bindeglied zwischen der Landeinnahme, die wir im Buch Josua haben, und der Volkswerdung oder Staatswerdung, die dann im 1. Samuel mit dem Königtum mehr entsteht. Ja, und dazwischen befindet sich diese Zeit der Richter, wo sie anfangen, in diesem Land Kanaan zu leben. Und während unter Josua Gott gegenüber Gehorsam, das Volk Gott gegenüber Gehorsam war und Gott ihnen immer wieder Sieg schenkte über ihre Feinde, war die anschließende Zeit der Richter eine absolut katastrophale Zeit. War sie das genaue Gegenteil. Es war eine Zeit des Abfalls, es war eine Zeit, die wahrscheinlich wirklich zu den finstersten Zeiten in der gesamten Geschichte Israels gezählt werden muss. Es ist eine Zeit von geistlichem und moralischem Niedergang, wie er schlimmer kaum sein konnte. Gott hatte sein Volk gerade auf beeindruckende Weise in das lang ersehnte, verheißene Land im Kanaan gebracht und es dauerte nicht lange und das Volk entschied sich und kehrte Gott den Rücken zu. Wollte nicht mehr mit ihm leben, wollte nicht mehr ihm höchste Priorität geben und so weiter. Und das Ganze war noch ganz in Ordnung zu der Zeit, als Josua lebte und auch die Generation, die mit Josua unterwegs war, auch die Leiter der damaligen Zeit. Aber dann kam eine andere Generation, die in Richter 2, Vers 6 bis 10 uns berichtet ist, über die es heißt, dass sie den Herrn nicht kannte und nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Und so bricht eine neue Generation an. Und wenn wir dann in die darauffolgenden Verse in Richter 2 gucken, da werfen wir jetzt gleich einen Blick rein, dann kommt die gesamte Finsternis von dieser Richterzeit sehr gut zum Ausdruck. Und ich habe euch das mitgebracht. Wir schauen mal in Richter 2, Verse 11 bis 16 und schauen, was exemplarisch gut steht eigentlich, ein Bericht, den man über die ganze Richterzeit eigentlich setzen könnte. Richter 2, ab Vers 11 bis 16. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Da verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie von ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, ganz wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte. So waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter aufstehen, die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Zunächst mal so weit. Dieser Satz in Vers 11, ganz am Anfang, Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn. Der kommt immer und immer wieder im Buch Richter vor. Ja, das ist so ein wiederkehrender Satz, der das Ganze so gut eigentlich beschreibt. Und das drückte sich vor allem darin aus, dass sie den Herrn verließen, also ja, sich verabschiedet haben von ihm und dass sie Göttern von anderen Völkern nachgelaufen sind. Es herrschte also der absolute Götzendienst und damit wurde das erste und grundlegendste Gebot von den 10 Geboten, das Gott gegeben hatte, nämlich du sollst keine Götter neben mir haben, das wurde ganz gekonnt ignoriert und übertreten. Anstatt Dankbarkeit und Anbetung hatte Israel zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch Verachtung und Abkehr für ihren Gott übrig. Und wir sehen im Buch Richter sehr deutlich, dass Gott kein Spielball ist. Ja, auch das ist was deutlich wird. Gott lässt nicht einfach alles mit sich machen, sondern er ist ein heiliger und ein gerechter und auch ein zorniger Gott, den man nicht beliebig behandeln kann, wie man will. Und so strafte Gott diese Abkehr und den Ungehorsam von seinem Volk im Buch Richter, und zwar indem er immer wieder Israel in die Hand von ihren Feinden gegeben hat. Und anstatt Frieden im verheißenen Land hatte Israel also Bedrängnis von ihren Feinden und ständig Kämpfe und Kriege mit anderen Völkern. Und trotz all dem, trotz dieser Abkehr von Israel, trotz dieser finsteren Zeit, hörte Gott nicht auf, seinem Volk Gnade zu erweisen, sondern er schickte seinem Volk die sogenannten Richter. Hier am Ende von diesem Abschnitt heißt es, da ließ der Herr Richter aufstehen, die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Ja, er schickt Richter, die ihnen zur Hilfe kommen und sie vor ihren Feinden retten und eine gewisse Ordnung herstellen sollen wieder im Volk. Aber das geschieht oft, es gibt insgesamt 12 Richter, die Gott schickt, aber auch dieses Rettungsangebot lehnten sie letztendlich ab. Und wir lesen mal weiter in diesem Abschnitt noch 3 Verse, nämlich Richter 2, Vers 17 bis 19, wo es dann heißt, aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem halsstarrigen Wandel. Wir sehen in diesen Versen, und deswegen habe ich sie genommen, ein Muster, das eigentlich sich durch das ganze Buch Richter immer wieder durchzieht. Und dieses Muster ist, hier beschrieben, kann man am Text nachvollziehen, Israel ist in Bedrängnis ihrer Feinde und sie schreien zum Herrn um Hilfe. Dann das Zweite, Gott schickt ihnen einen Richter, er rettet sie aus der Hand ihrer Feinde. Dann kommt das Dritte, der Richter stirbt und sie sind wieder auf sich allein gestellt. Ja, sie sind wieder ohne Richter, ohne diesen Führer. Und dann das Vierte, sobald der Richter gestorben ist, kehren sie wieder um und trieben es schlimmer als je zuvor. So heißt es hier in diesem Text. Ja, und das bedeutet, sie liefen anderen Göttern wieder nach, sie dienten ihnen, sie warfen sich vor ihnen nieder. Und auch in ihren Taten äußerte sich das, dass sie Gott gegenüber eigentlich nur Verachtung übrig hatten. Ich lese nochmal am Ende von Vers 19, sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem halsstarrigen Wandel. Und wenn man in das Buch Richter mal so ein bisschen reinschaut, dann sieht man die Boshaftigkeit, die dort herrscht unter den Menschen. Eine Härte, die wahrscheinlich kaum zu übertreffen ist. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die so kommen im Buch Richter. Denken wir zum Beispiel an einen Mann namens Abimelech, der seine 70 Brüder erschlägt, ja, und letztendlich machtversessen ist. Denken wir daran, dass daraufhin große Racheakte kommen, dass Hinterlist, Mord und Totschlag in diesem Buch immer wieder vorkommt, da zu sehen ist. Denken wir an die Vermischung von dem Volk Israel mit den Völkern, obwohl Gott ausdrücklich gesagt hatte, dass sie das auf gar keinen Fall tun sollen, sich zu vermählen, zu heiraten. In dem Zuge denken wir zum Beispiel auch an Simson und an Delilah, die in diesem Buch Richter zu finden sind. Dann kommen wir in Kapitel 19 im Buch Richter zu einem der finstersten Kapitel der Bibel, würde ich sagen. Und zwar ist das ein Kapitel, wo brutale Gewalt und sexuelle Vergewaltigung dazu führen am Ende, dass eine Frau den Tod findet. Und der Mann von dieser Frau, der entscheidet sich, seine Frau in 12 Stücke zu zerteilen und sie an das ganze Gebiet Israel zu schicken. Und damit bricht ein gewaltiger Krieg aus. Und davon lesen wir in Kapitel 20, das Kapitel darauf also, dass da ein Krieg herrscht unter den eigenen Volksgenossen. In allererster Linie gegen den Stamm Benjamin. Und es ist ein einziges Gemetzel am Ende von diesem Buch Richter, wo viele, viele Tausende, ja Zehntausende von Menschen sterben und fast der ganze Stamm Benjamin ausgerottet wird. Das ist die Zeit der Richter gewesen. Und wir sehen an dieser Stelle, glaube ich, dass es katastrophale Zustände waren, was diese Zeit der Richter ausgemacht hat. Da ist ein Volk, das sich gegenseitig zerstört, ein Volk, das vor keiner Schandtat zurückschreckt. Da ist das erlöste Volk Gottes, das mit Gott selbst hätte schlimmer nicht umgehen können. Sie spucken Gott mit ihrem Lebenswandel ins Gesicht. Und zwar dem Gott, der sie immer und immer wieder aus dem Dreck gezogen hat und der ihnen Rettung geschenkt hat und der, wie es hier im Text hieß, Mitleid mit ihnen hatte. Und wir wollen an dieser Stelle mal einen Moment stehen bleiben und überlegen für uns, ob wir als Gottes Leute nicht manchmal ganz ähnlich mit Gott umgehen. Natürlich meine ich nicht, dass wir das eins zu eins tun, so drastische Dinge, wie ich sie eben beschrieben habe im Buch Richter, was wir da alles finden an Grausamkeiten. Aber nehmen wir noch mal dieses Muster, das wir finden im Buch Richter, das vielleicht auch in unserem Leben immer wieder zu finden ist. Ja? Da ist eine Notsituation, in der wir sind und wir brauchen Hilfe. Und wir schreien zu Gott. Und Gott erhört uns und kommt in seiner Gnade zur Rettung. Er vergibt uns unsere Sünde, er hilft uns in der schweren Zeit, er schenkt uns Frieden oder was auch immer, er kommt. Und es dauert nicht lange und das ganze Blatt wendet sich wieder. Er gerät in Vergessenheit und eigentlich sogar noch viel mehr, Gott selbst gerät in Vergessenheit. Nicht nur das, was er getan hat, sondern er selbst als Person. Und er darf sich gerne wieder im Hintergrund meines Lebens irgendwo einreihen. Ich lebe wieder, wie ich will, bin bereit, Kompromisse einzugehen, ihm nicht gehorsam zu sein mit allem, was ich bin und habe und halte fest mit meinem Herzen und habe ein geteiltes Herz. Ich bete andere Götter an. Nicht wie die Leute damals, den Baal, sondern eher Dinge, die bei uns heute Götter sein können. Seien es materielle Dinge, seien es irgendwelche Ideale, sei es unser Egoismus, seien es andere Menschen oder sonst was. Ja, alles, was an Gottes Stelle tritt. Und mich erinnert dieses Buch Richter immer wieder, wenn ich das lese, enorm an meine Untreue. Und zugleich erinnert mich das aber auch an Gottes enorme Treue, die so unsagbar viel größer ist. Und wenn ich mir die Treue und die Gnade Gottes vor Augen führe, auch durch so ein Buch wie das Buch Richter, dann überführt mich das. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, aber ich halte fest an dem, dass ich weiter in der Finsternis leben will. Ja, ich gehe meinen eigenen Weg, Gott, und du kannst irgendwo im Hintergrund mitlaufen. So kann ich kaum mehr umgehen, wenn ich Gottes Gnade und Treue sehe in diesem Buch. Sondern es ist vielmehr so, mir geht es so und euch vielleicht auch, dass wir darüber staunen, wie geduldig Gott mit uns ist und dass er uns in seiner Geduld durch seine Güte zur Buße leitet. So heißt es in Römer 2, Vers 4. Und wenn heute Morgen jemand hier sitzt, merkt ja, das trifft eigentlich mich. Ich lebe in der Finsternis und Gott ruft mich eigentlich zur Umkehr. Dann will ich Mut machen, das nicht vor einem herzuschieben, sondern aus dieser Finsternis herauszutreten und hineinzutreten in das Licht Gottes, in dem wir Buße tun, indem wir unsere Sünde vor ihm bekennen. Und wenn das geschieht, dann gibt Gott diese Zusage in seinem Wort. 1. Johannes 1, Vers 9, ein ganz bekannter Vers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gottes Güte bleibt bestehen in einer finsteren Zeit. Und das Buch Richter führt uns das so deutlich vor Augen, dass Gott trotz katastrophaler Moral, trotz katastrophaler geistlicher Zustände, trotzdem seine Leute nicht aufgibt, nicht im Stich lässt. Bei Gott müsste eigentlich, aus meiner Sicht, das Maß irgendwann längst voll gewesen sein. Ja, und im Buch Richter auf jeden Fall, so oft wie sich das Schema da wiederholt, es hätte eigentlich allen Grund gegeben, zu sagen, dass Gott einfach sagt, hier mit einem Schnips ist der ganze Trümmerhaufen hier beseitigt und ich mache mir was Neues oder gar nichts mehr, ich brauche das alles gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir uns reinversetzen, hätte es jeder an unserer Stelle getan. Ja, unsere Geduld wäre längst am Ende gewesen. Aber während in Israel der Abfall tobt, während Finsternis herrscht, lässt Gott inmitten dieser Zeit ein Lichtblick entstehen in dieser Dunkelheit. Es ist ein Lichtblick, der den Menschen damals in der Zeit noch völlig verborgen war, aber der in Gottes Vorausschau schon ganz hell gestrahlt hat. Und diesen Lichtblick, den sehen wir im Buch Ruth. Und ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen, in meinem letzten Punkt, warum das so ist. Aber zunächst werfen wir mal einen Blick nochmal an den Anfang von diesem Buch. Und steigen nochmal ein in diese ersten fünf Verse, die ich gern nochmal lesen will, bevor wir dann zum zweiten Punkt kommen. Ich lese nochmal Richter 1 ab Anfang bis Vers 5. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Wir kommen zum zweiten Gedanken heute Morgen, und den habe ich genannt: Gottes Güte besteht trotz ungehorsamer Menschen. Und er dreht sich um die Verse 1b bis Vers 5. Man kann nicht so genau sagen, wann genau diese Geschichte gespielt hat in der Zeit der Richter, also eine Jahreszahl, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es 3 Generationen vor David gewesen sein muss. Und zwar war Davids Regierungszeit am Anfang des 11. Jahrhunderts, da hat sie begonnen, ja, und David steht in Verbindung mit Ruth. Auch darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Diese Geschichte, die im Buch Ruth beschrieben ist, die erstreckt sich mindestens über 11 oder 12 Jahre, wobei da die Zeit noch nicht eingerechnet ist, in der Ruth noch gar keine Rolle gespielt hat, also die Zeit, als nur diese Familie in Moab gewesen ist, also mindestens 11 oder 12 Jahre. Ja. Und beginnen tut aber diese Geschichte mit einer Familie, die aufgrund einer Hungersnot ihre Heimat Bethlehem verlässt und in das ungefähr 80 Kilometer entfernte Moab zieht. In der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, könnte man sagen, wollte Elimelech mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion dort diese Hungersnot überbrücken. Diese Hungersnot war möglicherweise ein Gericht Gottes in der Zeit der Richter. Man weiß es aber nicht genau, weil sie im Buch Richter selbst nicht erwähnt wird. Jedenfalls entschied sich dieser Elimelech mit seiner Familie in Bethlehem in Israel die Wiege zu machen und wegzuziehen. Und nun müssen wir vorsichtig sein, das nicht überzubewerten oder überzuinterpretieren. Und trotzdem will ich uns mal mit in den Gedanken kurz reinnehmen, ob dieser Weg von Israel weg nach Moab wirklich in Gottes Sinne war. Die Moabiter waren nicht gerade ein befreundetes Volk mit Israel, ja, sondern es war ganz im Gegenteil. So, immer wieder traten sie im Laufe der Geschichte als Feinde Israels auf und sind gegen sie vorgegangen. Und interessanterweise ist es sogar so im Buch Richter selbst, dass in Richter 3, Vers 12 bis 14 beschrieben ist, dass die Moabiter oder der König von Moab 18 Jahre über Israel herrschte. Das heißt, das, was die da machen, ist eigentlich ein Überlauf ins Feindesgebiet. Ja? Und dazu kommt, dass Gott selbst ausdrücklich gesagt hat in einem Gerichtswort in 5. Mose 23, Vers 4, dass kein Ammoniter und kein Moabiter in die Versammlung des Herrn kommen darf. Die Moabiter gehörten ja nicht zum Gott Israel, sondern sie verehrten ihre eigenen Gottheiten. Sie hatten eigene Götter. Und das heißt, wenn Elimelech mit seiner Familie jetzt diesen Schritt geht, dorthin setzen sie in gewissermaßen auch ihr Glaubensleben aufs Spiel. Weil sie verließen ja nicht nur ihr Heimatland, sondern sie verließen auch ihre Glaubensgemeinschaft und in gewissermaßen sogar auch die Anbetung Gottes. Ich finde es bemerkenswert, darüber nachzudenken, ja, dass sie bereit waren, in der Hoffnung auf eine wirtschaftlich bessere Zukunft ihr geistliches Leben und ihre Glaubensgemeinschaft hinten anzustellen. Und gleichzeitig kann man sich mal fragen, aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sicht, mit dieser für mich fragwürdigen Prioritätensetzung, die sie da an den Tag legen, was hätte ich denn gemacht in dieser Situation? Welche Entscheidung hätte ich getroffen an ihrer Stelle? Es ist davon auszugehen, dass sie nicht so arm waren, dass sie wirklich ums Überleben gekämpft haben schon, ja, sondern sie waren sehr wahrscheinlich schon eine wohlhabendere Familie. Aber man kann sich fragen, hätte ich an ihrer Stelle den Wohlstand eingetauscht gegen die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen? Wäre ich so einen Schritt gegangen wie sie, in dem Wissen, dass darunter mein Glaubensleben leiden wird, sehr wahrscheinlich, und vielleicht sogar zugrunde gehen wird? Und wenn man das mal vielleicht noch mehr in unser Leben hineinbrechen würde, könnte man sich fragen, für was bin ich bereit, mein geistiges Leben hinten anzustellen? Was ist mir so wichtig, dass ich nachlässig darin werde, mein persönliches Glaubensleben zu fördern oder auch die Glaubensgemeinschaft mit anderen Menschen zu haben? Ja. Wie steht es um meine Prioritätensetzung in meinem Glaubensleben? brauche ich, glaube ich, nicht ausführen, wo das alles zum Tragen kommt, wenn man sich diese Frage stellt. Aber ich finde, diese Frage lohnt sich zu stellen, auch in Anbetracht von diesem Text. Der Text selbst bewertet diesen Aufenthalt der Familie nicht ausdrücklich. Und trotzdem ging es mir so beim längeren drüber nachdenken, dass ich sagen muss, ich glaube nicht, dass es zunächst mal Gottes Wille war, dass sie nach Moab gegangen sind. Auch wenn wir ein bisschen weiter den Text verfolgen, dann sehen wir, dass das nicht gerade eine Familie ist von Elimelech, die als eine gottesfürchtige Familie bezeichnet werden könnte. In Vers 4 zum Beispiel lesen wir davon, dass die beiden Söhne sich moabitische Frauen genommen haben. Ja, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Da tritt Ruth das erste Mal in Erscheinung also. Und jetzt gab es eine ausdrückliche Anweisung Gottes gegenüber den Israeliten, dass sie sich keine Frauen nehmen sollen aus 7 verschiedenen Nationen, die in der damaligen Zeit im verheißenen Land gelebt haben. Und dazu gehörten die Moabiter nicht. Ja, also es gibt keine klare Stelle, die sagt, die Moabiter dürft ihr auch nicht zu Frauen nehmen. Trotzdem war es so, dass wir später lesen in der Bibel, dass auch die Vermählung mit Moabitern äußerst verpönt war. Denken wir zum Beispiel an Esra in Esra 9 oder auch in Nehemia 13, da verurteilen sie aufs Schärfste die Ehe mit Moabitern. Ja, also sie gehen ganz drastisch dagegen vor. Und das hat den Grund, der im Laufe der Geschichte immer wieder aufgezeigt wurde. Und zwar war der Grund, in dem Moment, wo sich Israeliten darauf eingelassen haben, sich zu vermählen mit Frauen aus anderen Völkern, begaben sie sich in eine riesengroße Gefahr. Und diese Gefahr war, dass sie anfingen, andere Götter anzubeten. Dass sie anfingen, Kompromisse zu machen in ihrem eigenen Glaubensleben. Dass sie kein Herz mehr hatten, was nur auf Gott ausgerichtet war, sondern dass sie ein geteiltes Herz hatten. Und das ist letztendlich exakt der gleiche Grund, den wir immer und immer wieder finden in der Bibel, wenn es, um es mal runterzubrechen, um eine Frage der Partnerschaft geht mit Ungläubigen. Gott macht sehr deutlich, auch im Neuen Testament, 2. Korinther 6, Vers 14, die Verse danach, macht er sehr deutlich, dass es keine Option ist, in seinen Augen einen ungläubigen Partner zu haben. Weil wir immer Gefahr laufen würden, dass wir andere Götter und andere Ideale und sonst was in unser Leben aufnehmen. Und dass es zwangsläufig bedeuten würde, dass unsere Hingabe geteilt wäre und nicht mehr vollkommen bei Gott wäre. Und dass wir auf dem Weg der Nachfolge behindert würden. Das ist ein Thema, was wir an der Stelle nicht weiter ausführen können, wo es auch verschiedene Nuancen gibt. Ja? Also es ist anders zu sehen, wenn jemand verheiratet ist mit einem ungläubigen Partner und so weiter. Und trotzdem ist das was, was wir immer wieder sehen in der Bibel, dass Gott eigentlich nicht wollte, dass sein Volk sich vermischt mit irgendwelchen Völkern, die andere Götter hatten. Und auch wenn es damals im Gesetz, im 5. Mose 7, keine ausdrückliche Anweisung gab, dass Moabiter auch nicht geheiratet werden dürfen, bin ich trotzdem der Ansicht, dass Mahlon und auch Kilion, diese beiden Söhne, an dieser Stelle Gott gegenüber ungehorsam waren. Zumal zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich ihre Frauen sich noch gar nicht zu dem Gott Israels zugewandt hatten. Das Ende vom Lied, man könnte es nennen, eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft, ist, alle drei Männer sterben. Elimelech, Mahlon und Kilion. Ob das ein Gericht Gottes ist oder nicht, das will ich an dieser Stelle mal offen sagen, weil auch das sagt der Text nicht. Aber auf jeden Fall wird deutlich, dass nicht gerade der Segen Gottes auf dieser Familie gelegen hat, wie wir das sonst oft sehen bei Menschen im Alten Testament, die Gott gehorsam waren und die Gott gefürchtet haben. Interessant ist zum Beispiel auch in der Hinsicht, dass Gott weder der Ruth noch der Orpa in diesen 10 Jahren Ehe, die sie hatten, Nachkommen geschenkt hat. Ja? Also sie schwanger hat werden lassen. Das wurde damals grundsätzlich als Segen gesehen. Und ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass es immer ein Gericht Gottes sein muss, wenn eine Frau nicht schwanger wird. Und schon gar nicht in unserer heutigen Zeit, ja, dass ich das in Verbindung bringen will. Also versteht mich da nicht falsch. Aber in dem Fall, bei Ruth und Orpa, ist es gut möglich, dass es eine Art von Gericht Gottes sogar war, dass sie keine Nachkommen hatten aus Kilion und Mahlon. In der damaligen Zeit waren Nachkommen von größerer Bedeutung. Und man war um einiges abhängiger letztendlich von ihnen, auch was Altersvorsorge angeht. Und wenn man dann so diese Geschichte jetzt mal auf diesen Nenner bringt, ja, in diesen ersten 5 Versen, was da passiert, dann ist da eine Geschichte, die ist eigentlich ziemlich trostlos am Anfang mal. Da sind drei verwitwete Frauen, die ihre Männer verloren haben. Da sind 2 Frauen, die keine Männer mehr haben und die auch keine Nachkommen haben. Und da sind 3 Frauen, die eine Menge Fragezeichen haben darüber, was soll die Zukunft bringen. Es ist eine Geschichte der Hoffnungslosigkeit und der Traurigkeit, bei der man eigentlich meinen müsste, bald müsste sie vorbei sein, bald müsste sie zu Ende gehen. Und auf der anderen Seite ist da Gott. Gott, der trotz des Ungehorsams von uns Menschen aus dem Scherbenhaufen unseres Lebens etwas erwachsen lassen kann, was am Ende von seiner Güte zeugt. Ja, und das ist am Ende ganz oft so, dass wir staunen und uns umdrehen und einfach nur sagen können, wow, wie Gott das gemacht hat, ist großartig. Wir können nur ihm alle Ehre geben. Und vielleicht ist es so, dass der ein oder andere im Rückblick auf sein Leben schon sagen kann, ja, da war es Gottes Güte in meinem Leben, die das Blatt gewendet hat, obwohl ich ihm ungehorsam war. Gott hat in seiner Souveränität aus dem Mist meines Lebens Dünger werden lassen, auf dem dann etwas Neues und Gutes gewachsen ist. So hat das letztens mal jemand ausgedrückt und das fand ich gut. Ja. Auf dem Mist meines Lebens hat er als Dünger benutzt, um was wachsen zu lassen, damit was Gutes und Neues entsteht. Und vielleicht ist auch der ein oder andere in der Situation gerade, dass er sagt, also ich bin eher am Boden. Ich bin auf dem Weg, den ich gegangen bin, ohne Gott. Ich weiß, ich bin auf dem Weg, der Gott nicht gefällt. Ich bin vielleicht an irgendeinem anderen Tiefpunkt in meinem Leben. Dann darfst du wissen, diese Geschichte von Ruth ist eine große Ermutigung dahingehend, dass Gott in seiner Güte inmitten der Finsternis unter ungehorsamen Menschen etwas entstehen lassen kann, was am Ende zum Guten führt. Und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt heute Morgen. Und den habe ich genannt, Gottes Güte besteht und kommt ans Ziel. Ich habe eben schon angedeutet, dass in dieser finsteren Zeit der Richter Gott einen Lichtstrahl entstehen lässt. Und dieser Lichtstrahl beginnt mit dieser kleinen, unscheinbaren Moabiterin Ruth, die zunächst mal am Anfang von dieser Geschichte noch gar nicht groß in Erscheinung tritt. Und Ruth kommt, das haben wir schon ein paar Mal jetzt gehört, aus dem Volk der Moabiter. Und dieses Volk der Moabiter ist alles andere als rühmlich, wenn wir über die Entstehung von diesem Volk nachdenken oder sehen, wie es dazu kam. Das war ganz im Gegenteil das reinste Chaos. Die Moabiter sind zurückzuführen auf Lot. Und wer das nachlesen will, kann in 1. Mose 19, 30 bis 38 das sich mal vor Augen führen. Ich erzähle es euch kurz, wie es war. Lot war gerade so aus Sodom und Gomorra mit seinem Leben davongekommen. Und er überlebte das und wohnte zusammen mit seinen beiden Töchtern. Und da sind dann diese beiden Töchter bei ihm und die haben keine Männer. Und die haben auch keine Männer in Aussicht, aber sie schmieden einen Plan. Sie überlegten sich, dass sie irgendwie zu Nachkommen kommen müssten. Ja, das war wichtig für sie, ich habe es eben schon angedeutet, das war in der damaligen Zeit vor allem wichtig, dass die Familie bestehen bleibt, dass man versorgt ist und so weiter. Und sie sind bereit dafür, auch vor Inzest nicht zurückzuschrecken. Und die beiden Töchter von Lot überlegen sich also, dass sie ihren Vater betrunken machen. Und dass dann erst die eine in einer Nacht und danach die andere in der anderen Nacht zu ihm eingehen und mit ihrem eigenen Vater schlafen. Und wie auch immer das ging, sie haben Lot so besoffen gemacht, dass es heißt sogar, dass er das gar nicht gemerkt hat. Ja? Also wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das da beschrieben. 1. Mose 19, Abvers 30 bis 38. Und sie wurden tatsächlich schwanger. Ja? Und die eine bekam ein Kind mit dem Namen Moab, woraus die Moabiter dann kamen. Und die andere bekam ein Kind mit dem Namen Ben-Ammi, woraus die Ammoniter hervorgingen. Und wenn man das so liest, solche Geschichten, geht es mir so, dass ich mir immer mal frage, was muss denn Gott für eine Geduld haben mit der Bosheit von uns Menschen, mit den bekloppten Einfällen, die wir so haben? Was muss der alles aushalten? Und warum hat er nicht längst dieser Welt ein Ende gesetzt? Ich glaube, die einzige Antwort, die mir eingefallen ist oder einfällt darauf, ist, dass Gott eine dermaßen große Güte und Gnade haben muss, die uns Menschen irgendwie aushält. Aus dieser Sippe der Moabiter kommt also Ruth. Und wiederum sehen wir einen Gnadenerweis Gottes darin, dass dieses Volk überhaupt noch existiert. Ja, also auch das hätte er längst vernichten können, wenn er ihr Leben anschaut. Aber er hat es bestehen lassen und daraus Ruth hervorgehen lassen. Und im Gegensatz zu ihren Vorfahren, zu Lot und zu seinen beiden Töchtern, ist Ruth eine Frau, die Gott fürchtet. Sie selbst gehört zwar nicht zum Volk Gottes zu diesem Zeitpunkt, zunächst mal, auch von ihrer Abstammung her, aber wir werden noch sehen, dass Ruth eine ganz klare Hinwendung zu Gott erlebt. Eine Bekehrung, könnte man sagen. Ja? Und dass Ruth sich dem Volk Gottes anschließt. Und mit dieser Frau schreibt Gott seine Geschichte. Und wir sehen an dieser Stelle auch einmal mehr schon angedeutet, dass Gott auch im Alten Testament schon ein großes Herz für die Nationen hatte. Dass er Menschen, die aus anderen Völkern kamen, nicht verstößt, sondern sich ihrer annimmt. Jetzt ist es so, dass Ruth nicht einfach zu dem Volk Gottes dazustoßen dürfte, sondern noch viel mehr. Gott schreibt tatsächlich seine Heilsgeschichte mit dieser gottesfürchtigen Frau. Sie ist, könnte man sagen, ein kleines Licht in der damaligen finsteren Zeit. Und das Buch Richter, das finde ich interessant in der Hinsicht, endet in Richter 21, Vers 25 mit einer Art Zusammenfassung über diese Zeit der Richter, in der das Buch Ruth ja spielt. Dort heißt es: In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Sie waren also königlos, führungslos und jeder machte, was er wollte. Und das ganze Ding hatte Potenzial und ist tatsächlich an vielen Stellen ja hochgegangen. Ganz besonders am Ende vom Buch Richter sieht man, wie das aussah. Aber bald sollte ein König entstehen, ein Königtum entstehen, das Führung und Gottesfurcht ins Volk bringt. Und Ruth selbst wusste zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, was für eine Rolle sie dabei spielen würde. Aber wenn man an das Ende vom Buch Ruth schaut, dann sieht man, wie Gott selbst deutlich am Werk ist in dieser ganzen Geschichte. Und dazu werfen wir einen Blick ans Ende vom Buch Ruth. In Ruth 4, Verse 13 und Vers 17, geben wir schon mal eine kleine Vorausschau. Da heißt es: So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Und jetzt Vers 17b: Und sie gaben ihm den Namen Obed, das ist der Vater Isais, des Vaters David. Ruth wurde also die Urgroßmutter von dem großen König David, von dem König, über den es dann heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ja, und noch mehr, es ist der König, der eine Verheißung bekommen hat in 2. Samuel 7, dass sein Königreich in Ewigkeit Bestand haben wird. Es ist der König, aus dessen Linie eines Tages unser König der Könige hervorgehen wird. Jesus Christus selbst, der auch immer wieder als Sohn Davids beschrieben wird. Und Jesus ist im Prinzip in dieser Linie, die Gott da initiiert hat, durch Ruth und durch Boas, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, ja, und wo dann David daraus hervorgegangen ist, und dann am Ende Jesus. Und dann ist Jesus dieser König der Könige, der eines Tages über alle Menschen herrschen wird, der dem bösen Treiben der Menschen ein endgültiges Ende setzen wird, vor dem sich jedes Knie eines Tages beugen wird, der Tod und Teufel besiegt hat. Es ist der Jesus, der zu Unrecht für deine und für meine Sünde ans Kreuz geschlagen wurde. Ein König, der am Kreuz hängt und der uns anbietet, dass wir mit unserer Schuld zu ihm kommen dürfen und Vergebung erfahren dürfen und wieder eine Beziehung zu Gott aufbauen dürfen und am Ende in seinem Königreich dabei sein dürfen. Es ist Jesus, der König, der gesagt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und er ruft auch heute noch Menschen, ihn als seinen Herrn und Retter anzunehmen. Und wenn heute Morgen hier jemand sitzt und sagt, ich habe das noch nicht getan, will ich einladen, diesen König Jesus kennenzulernen und zum Retter und auch zum König meines Lebens werden zu lassen. Wir sehen in diesem Buch Ruth also eine Geschichte der Güte Gottes, der in seiner Souveränität trotz einer finsteren Zeit, trotz ungehorsamen Menschen einen Lichtstrahl ins Leben ruft, der am Ende dazu führt, dass das Licht dieser Welt daraus hervorgegangen ist. Jesus Christus selbst, der über sich gesagt hat in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und so kommt Gott in seiner Güte mit uns ans Ziel und er schafft ein Volk, das gerettet ist, allein aus Gnade, das erkauft ist, allein aus Gnade und zu ihm gehört und das ihm alle Ehre bringt dafür. Das, was Gott schon immer wollte. Ein Volk, das zu ihm gehört, das seinen Namen groß macht, das Ehre bringt. Und das Jesus letztendlich wirken wird, gewirkt hat und in alle Ewigkeit wirken wird.